SRF 1.
Regionaljournal Zürich-Schaffhausen. Ein Vorbild für ganz Europa sein. Die Flugsicherung Skyguide will, dass ihre beiden Standorte Dübendorf und Genf enger zusammenarbeiten. Eine willkommene neue Rechtsprechung. AIDS-Organisationen finden es gut, wenn die Gerichte Personen milder bestrafen, die einen Partner mit HIV angesteckt haben. Die Frauenquote ist jetzt auch in Zürich angekommen. Das Zürcher Stadtparlament diskutiert über einen Mindestfrauenanteil im Kader. Und Kunst aus einem neuen Blickwinkel gesehen. Das Zürcher Kunsthaus bietet in einem Pilotprojekt besondere Führungen für Demente und ihre Angehörigen. Das Wettermann. Der Nebel löst sich auf und es gibt auch ein paar Sonnenstrahlen. Später kommen aber schon wieder Wolken bei etwa 10 Grad. Am Mikrofon Dorothea Simeon. Die Flugüberwachung vom Flughafen Zürich und die vom Flughafen Genf sollen enger zusammenarbeiten. Die Skyguide wird die beiden Zentren miteinander verbinden und damit auch zu einem Vorbild werden im ganzen europäischen Luftraum. Hans-Peter Kenzi.
In ganz Europa gibt es momentan 68 Flugüberwachungszentren, all mit anderen Systemen und anderen Arbeitsabläufen. Weil das nicht effizient ist, gibt es schon seit vielen Jahren Überlegungen, um verschiedene Zentren zusammenzulegen. Im Grundsatz sind sich da alle einig. Aber wie meistens bei solchen Projekten gibt es Probleme in der Detailplanung. Die Schweiz will jetzt mit einem guten Beispiel vorangehen, sagt der Skyguide-Chef Daniel Weder. Die Schweiz hat nämlich ähnliche Probleme wie ganz Europa. Die Flughäfen Zürich und Genf haben zwei eigene Flugüberwachungszentren, wobei beide unterschiedliche Systeme haben. Immerhin, beide gehören zu Skyguide und beide arbeiten jetzt zusammen, erklärt Daniel Weder.
Wir fangen mit der Nacht an. Das ist ab 2018 eigentlich unser Vorhaben, dass wir miteinander zwei Centers bewirtschaften über Nacht als eins. Das heisst, ein Center wird dann runterfahren und das andere Center wird den Luftraum übernehmen.
Nach bis nach könnte dann auch zu anderen Zeiten ein Skyguide-Zentrum den Luftraum für beide Flughäfen überwachen.
Es wird aber aus meiner Sicht sehr spät oder sehr spät in der Zukunft möglich sein, auch Spitzen aus einem Center raus zu bewirtschaften. Also so gesehen wird das ein langsamer Prozess sein.
Etwa 2021, 2022 sollte die ganze neue Organisation abgeschlossen sein. Eine totale Zusammenlegung an einem Standort ist nicht geplant, auch wenn das im Prinzip möglich wäre.
Theoretisch würde einer lang, aber ich bin gar nicht sicher, ob das die beste Lösung wäre. Beziehungsweise wir haben uns entschieden, dass das nicht die beste Lösung ist. Weil ein Zügelter kostet so viel und hat auch so viele soziale Auswirkungen, dass wenn sie es organisieren können, dass sie vor Ort bleiben können und das Gleiche machen können, dass eigentlich die bessere Lösung ist.
Trotzdem, ein paar Stellen zu Zürich und zu Genf werden sicher abgebaut. Wie viel, das können wir heute aber noch nicht sagen.
Hans-Peter Kenzi. Skyguide hat morgen noch über das Geschäftsjahr 2012 informiert. Wegen der Wirtschaftskrise hat es weniger Flugbewegungen gegeben und hat Skyguide darum auch weniger Arbeit gehabt. Wer heute mit HIV angesteckt wird, kommt nicht mehr automatisch AIDS über und stirbt. Die Medizin hat grosse Fortschritte gemacht. Die Tatsache hat das Bundesgericht jetzt zum ersten Mal bewogen, um ein Urteil ans Zürcher Obergericht zurückzuweisen. Das hat ein Mann wegen schwerer Körperverletzung verurteilt, weil er seinen Partner mit HIV angesteckt hat. Jetzt könnte der Mann milder bestraft werden. Fanny Kerstein.
HIV-Positive, die ihren Partner oder ihre Partnerin mit dem HIV-Virus anstecken, sind in der Schweiz bis jetzt besonders hart bestraft worden. Wegen lebensgefährlicher, schwerer Körperverletzung haben die Anklagten eine Freiheitsstrafe von bis zu 10 Jahren bekommen. Bis vor ein paar Jahren war aber auch noch klar, eine Infektion mit dem HIV-Virus ist ein Todesurteil. Und das ist heute nicht mehr so. Neue Medikamente können verhindern, dass die Krankheit ausbricht. Die Lebenserwartung ist fast die gleiche wie von Gesunden. Das Bundesgericht will darum überprüfen lassen, ob die Ansteckung vom Partner mit dem HIV-Virus nur noch als leichte Körperverletzung gelten soll. Konkret abklären soll das Zürcher Obergericht, das letztes Jahr einen Mann wegen schwerer Körperverletzung hat verurteilt. Die Schweizer AIDS-Hilfe begrüsst das Umdenken der Richter zu Lausanne. Der Sprecher Harry Witzdum.
Das ist auch etwas, was wir immer gefordert haben, gerade in der Rechtspraxis, dass man das soll mit realistischen Augen anschauen soll. Was ist denn die Infektion? Da geht es sicherlich nicht darum, dass man die Infektion banalisiert. Das wäre völlig falsch. Aber dass man ein realistisches Bild bekommt, wie die HIV-Infektion heute aussieht. Und das ist mal ein erster Schritt, dass man die restriktive Praxis des Bundesgerichts mal revidiert und die Frage mal stellt, um was handelt es sich da genau.
Genau das will das Bundesgericht. Eine Neubeurteilung, ohne dass es banalisiert wird. Jemand mit dem Virus anstecken bleibt darum Körperverletzung. Für die Betroffenen wäre es aber enorm wichtig, dass sie nicht mehr wegen schwerer Körperverletzung verurteilt würde, sagt der Harry Witzdum. Harte Strafen seien kontraproduktiv.
Das heisst, man kann nicht mit dem Strafrecht Prävention machen. Im Gegenteil, Strafrecht kann dazu führen, dass Leute, weil sie Angst haben, dass sie verurteilt werden, der wichtige Schritt zum HIV-Test nicht machen, weil sie sich dann fürchten, dass sie dann bestraft werden. Das ist eine negative Konsequenz vom Strafrecht, die wir nicht sehen wollen. Und dort darf das Strafrecht nicht interferieren, weil wir schlussendlich auch eine wichtige Prävention haben.
Und wie sehen das Betroffene selber? Möchten nicht vor allem die von ihrem Partner angesteckt worden sind, dass der Täter härter angepackt wird? Erstaunlicherweise nicht, sagt Bruno Willi von der AIDS-Seelsorge Zürich, wo sie 12 Jahre mit HIV-Betroffenen arbeitet.
Wird ganz, ganz selten thematisiert, dass man jetzt den anderen vor Gericht ziehen oder ein Strafverfahren oder so. Das kommt ganz, ganz selten. Was mich selber überrascht, aber ich erlebe es in der Praxis eigentlich selten.
Ob das Anstecken mit dem HIV-Virus in Zukunft tatsächlich milder bestraft wird, kommt aber erst noch aus. Das Zürcher Obergericht muss jetzt zuerst neue Fakten sammeln, zum Beispiel mit einem Gutachten, das aufzeigt, wie das Leben mit dem HIV-Virus heute aussieht. Es könnte ja auch zum Schluss kommen, dass eine Ansteckung trotz allem schwere Körperverletzung bleibt. Dann würde alles beim Alten bleiben.
Die Eigentalstrasse im Zürcher Unterland ist bekannt, weil sie jedes Jahr von Hunderten von Fröschen überquert wird. Die Eigentalstrasse ist aber auch in einem sehr schlechten Zustand und ist darum seit Mitte Januar gesperrt. Nach dem Wunsch der betroffenen Gemeinden Kloten, Nürnsdorf und Oberembrach wird die Eigentalstrasse jetzt saniert und nicht, wie das der Kanton wollte, zu einem Veloweg gemacht. Das ist das Resultat von einer Aussprache zwischen den Gemeinden und dem zuständigen Regierungsrat Ernst Stocker. Der Kanton schaut aber weiter, ob er trotzdem noch einen Veloweg auf dieser Strecke einrichten könnte. Und er hat auch schon mögliche Varianten ausschaffen lassen, sagt Anselm Schwein vom Kantonalen Verkehrsamt.
Die Studie erwarten wir, dass jetzt, wir müssen sie sicher noch ein bisschen korrigieren und erwarten in den nächsten Wochen, wo wir dann schauen, was ist eine gute Radroute.
Bei den drei Gemeinden Kloten, Nürnsdorf und Oberembrach schnauft man auf, dass jetzt eine autofreie Eigentalstrasse schon mal vom Tisch ist. Wenn Sie mit der Strassensanierung anfangen können, das ist im Moment aber noch offen. Der Zürcher Vogelschutz hat schon angekündigt, um zusammen mit Pro Natura und dem WWF rechtliche Schritte zu greifen, wenn die Strasse saniert werden sollte. In Zürich und Schaffhausen sind im letzten Jahr mehr Leute mit dem Postauto unterwegs gewesen als noch im Jahr vorher. Insgesamt hat die Postauto AG in dieser Region gut 19 Millionen Passagiere gezählt. Das sind fast 4% mehr als im Vorjahr. Der Erfolg erklärt die Postauto AG damit, dass vor allem in den Agglomerationen um Zürich die Busse in einem dichteren Takt fahren. So sind zum Beispiel allein auf der Strecke vom Knonauer Amt in die Stadt Zürich 10% mehr Passagiere gezählt worden. Wie die Postauto AG auf Anfrage gesagt hat, sind die Passagierzahlen in ländlichen Gebieten im letzten Jahr dafür stagniert. Die Stadt Zürich will das Grundstück Zaffolter kaufen für 17 Millionen Franken. Auf dieser Industrieparzelle, die etwa so gross ist wie zwei Fußballfelder, hat es heute unter anderem ein Geschäftshaus drauf, wo ein Coop eingemietet ist. Wie das Immobilienamt mitteilt, will die Stadt das Grundstück Zaffolter gerne als Reserve haben. Was sie dann später dort drauf plant, ist noch offen. Zuerst muss auch noch das Zürcher Stadtparlament dem Kauf zustimmen. Der kurdische Rebellenführer Abdullah Öcalan soll Gastredner am 1. Mai sein. Das Zürcher 1. Mai-Komitee hat ihn als zweiten Redner eingeladen. Nur schon jetzt ist klar, dass der Abdullah Öcalan nicht auf Zürich kommen kann, weil er seit 1999 in der Türkei inhaftiert ist. Es sei darum auch nur eine symbolische Einladung, schreibt das 1. Mai-Komitee in einer Mitteilung. Man will damit aber ein Zeichen setzen, weil seit langem in diesem Gebiet so etwas wie Frieden möglich scheint. Jetzt gibt's wie am Sechseleuten auch am Zürichfest einen Gastkanton. Zum ersten Mal haben die Veranstalter dieses Jahr so einen Gastkanton eingeladen, nämlich das Tessin. Die Sonnenstube von Schweiz darf sich vom 5. bis 7. Juli mit einem Stand direkt am See präsentieren und Tessiner Spezialitäten anbieten. Wie es Zürichfest mitteilt, wird der Grossanlass sonst nicht neu erfunden. Es gibt wieder über 300 Stände, 130 Festwirtschaften und 70 Schausteller, die mit ihren Bahnen das Publikum anlocken. Das Zürichfest findet nur alle 3 Jahre statt. Prozent Frauen in der Chefetage der Stadt Zürich. Das fordern 2 Politikerinnen von SP und den Grünliberalen. Heute Abend ist ihr Vorstoss im Zürcher Stadtparlament traktandiert. Nicole Marti verfolgt für uns die Gemeinderatssitzung im Zürcher Rathaus und ist mir jetzt von dort zugeschaltet. Nicole Marti, kommt die Stadt Zürich also heute eine Frauenquote über?
Gerade heute, gerade sofort sicher noch nicht. Heute geht es jetzt zuerst einmal darum, ob die Zürcher Stadtregierung überhaupt einen Vorschlag muss machen, wie man so eine 35%-Quote in der Stadt Zürich könnte einführen könnte. Ob die Stadtregierung überhaupt so einen Auftrag bekommt, darüber diskutiert und stimmt der Gemeinderat heute Abend ab. Ausser, das kommt noch irgendetwas dazwischen. Grundsätzlich sieht es aber nach Frauenquote in der Stadt Zürcher Chefetagen aus. Die SP, die Grünen und die Alternativlisten sind für so eine 35%-Quote. Die Stimmen langen knapp noch nicht. Von den Grünliberalen dürften aber auch noch ein paar Stimmen dazukommen. Die eine von den beiden Initiantinnen ist ja eine Grünliberalin. Und wenn es nur schon 4-5 Stimmen von den Grünliberalen sind, dann langen es für eine Mehrheit.
Und die anderen, die bürgerlichen Parteien, sind die in dem Fall strikt gegen so eine Frauenquote?
Ja, so offiziell dafür ist wirklich keine von den bürgerlichen Parteien. Die CVP zum Beispiel hat aber Stimmfreigabe beschlossen. Es sieht also so aus, wie wenn die beiden Frauen in dieser Fraktion für die Quote würden stimmen. Und auch bei der FDP dürfte es die eine oder andere Politikerin geben, die dafür ist. Dass die bürgerlichen Parteien von der Stadt Zürich bei dieser Frauenquote so zurückhaltend sind, das ist im Vergleich mit dem Rest von der Schweiz ein bisschen speziell. In anderen Städten haben sie nämlich durchaus Sympathie dafür gehabt. In Bern zum Beispiel haben viele bürgerliche Politiker ja gestimmt, wo das Stadtparlament so eine Quote eingeführt hat. Und in der Stadt Schaffhausen sind sogar die FDP-Frauen gewesen, die eine Frauenquote für Chefpositionen durchgebracht haben. In der Stadt Zürich aber hat die Präsidentin der Stadt Zürcher FDP-Frauen, Ursula Uttinger, die Forderung nach einer Frauenquote gerne mit unterschrieben gehabt. Die Partei hat sie damals aber verboten. Heute bei der Abstimmung darf sie jetzt aber offiziell dafür sein.
Nicole Marti, direkt aus dem Zürcher Rathaus. Die Debatte dort ist dann ein Thema im Regionaljournal. Morgen 6:30, 7:30 und 8:30. Und vorher schon im Internet auf srf.ch/news. Sie ist Tänzerin, Schauspielerin und Kabarettistin, Margrit Läubli, die heute ihren 85. Geburtstag feiert. Zusammen mit ihrem Mann, Cäsar Kaiser, hat sie jahrzehntelang die Schweizer Kabarettszene geprägt. 2007 ist er gestorben, sie aber ist bis heute auf der Bühne daheim und tritt auch immer noch auf. Wie zum Beispiel am Naturkongress 2009, wo sie als Überraschungsgast auftreten ist.
Wir müssen endlich Konsequenzen ziehen. Beschränkung des motorisierten Verkehrs, Umlagerung auf die Schiene, Wachstumsbegrenzung. Wir müssen damit endlich ernst machen. Geht uns doch allen ans Lebendige. Jeder muss mithelfen. Die Kantone, die Gemeinden, ausnahmslos alle. Die Industrie, die Wirtschaft und alle, die da. Und du. Und ich. Und ich. Wieso denn ich? Wieso denn wir? Das fällt doch nicht ins Gewicht, was hinter mir, was hinter uns in die Luft verpufft. Kohlenmonoxid in Ehren, aber nicht bei uns beschweren. Richten Sie Ihre Bitten an die Spitzen, wenden Sie sich an die Großen, die in ihren stinkfamosen Omnibussen, LKWs mitten durch die Gegend flitzen. Oder an die goldgeschmierten pseudolinken Wohlstandsfritzen, die in hochfrisierten Schlitten mit paar bleichgeschminkten Eulen durch verstopfte Städte heulen.
Ein Textvortrag von Zürcher Kabarettistin und Schauspielerin Margrit Läubli. Sie ist heute 85 geworden. Regionaljournal Zürich Affuse, es ist Viertel vor sechs. Es soll ein Erlebnis sein für Menschen mit einer Demenz und ihre Angehörigen, um im Zürcher Kunsthaus zusammen ein Bild anzuschauen. Und damit es eben zu einem Erlebnis wird, muss so ein Museumsbesuch auch besonders vorbereitet sein. Wie genau? Das hat sich das Zentrum für Gerontologie von Uni Zürich zusammen mit dem Zürcher Kunsthaus ausgedacht. Für das Pilotprojekt braucht es auch Freiwillige, die die besonderen Besucher im Museum begleiten. Und die werden in diesen Tagen auf ihre Aufgabe vorbereitet. Cordelia Fankhauser war dabei gewesen.
8 Frauen und 3 Männer sitzen ein bisschen wie in der Schule im Atelier im Kunsthaus. Heute wird geübt und so eine neue Kunstführung mal richtig durchgespielt. Silvia Angst vom Zentrum für Gerontologie erklärt den Freiwilligen genau, wie das denn geht. Zuerst müssen sie Besucherinnen und Besucher am Eingang abholen.
Wir rechnen damit, dass pro Session 4 bis maximal 10 Menschen mit Demenz teilnehmen, mit Angehörigen und maximal 5 Freiwilligen, die helfen.
Und die Freiwilligen, die hier zuhören, die haben dann gerade schon einen Haufen Fragen. Wo das die Stühle für die Dementen abholen müssen, wo das der Lift ist, ob es bei jedem Bild eine Alarmanlage hat.
Es ist nicht so, dass man das bei jedem Werk anschreibt, dass jeder genau weiss, was er oder? Das ist natürlich.
Ja, das Sibyl Kraft ist vom Kunsthaus und sie weiss Bescheid, was wird passieren, wenn jemand dummerweise, zum Beispiel mit einem Rollstuhl, einen Alarm für auslösen.
Der geht vor allem direkt an die Hauptwache und es geht 10 Minuten und sie stehen mit Vollmontur und Sturmgewehr und Haus. Also wenn wir ihn nicht abstellen.
Wenn dann alle Fragen geklärt sind, geht es los. Und weil ja noch keine kranken Besucher dabei sind, müssen die einen Freiwilligen sie spielen.
Sie wären die Dementen und sie wären die Freiwilligen, die sie jetzt gerade begleiten würden. Wenn das für sie so in Ordnung ist.
Bei dieser Kunstführung laufen wir dann nicht von Bild zu Bild, sondern schauen nur ein einziges an. Für die Übung ist es Christus und die Samariterin. Und zudem geht das Krüppli jetzt und wird gerade das erste Mal begrüßt.
Ich heiße Karin Welkening und ich bin jetzt diejenige, die mit Ihnen heute vor diesem Bild Halt gemacht hat. Wir wollen uns heute ein Bild ein bisschen genauer anschauen.
Karin Welkening ist Psychologin und eigentlich Professorin im Ruhestand. Aber von dem merkt man nichts. Sie hat das Projekt mit angetrieben und jetzt steht sie vor dem Bild und erklärt, was passiert.
Es geht eigentlich darum, dass das Bild, was wir da ausgewählt haben, eigentlich ein Auslöser ist. Ein Auslöser für eine Geschichte.
Darum sollen alle einfach mal sagen, was sie sehen.
Es ist doch eine Begegnung von einer jungen Dame. Und es scheint mir fast wieder her, er trägt auch dieser Mantel.
Sehr schöne, junge Menschen, die offensichtlich miteinander in einer Beziehung sind, in einem ganz wichtigen, intensiven Gespräch.
All die Kommentare, die verpuffen dann nicht einfach, sondern sie werden von 2 Protokollistinnen aufgeschrieben. Das macht das Projekt so speziell, weil es geht nicht einfach um Kunstgeschichte und nicht darum, möglichst viele Bilder anzuschauen, sondern ums Kreative und Geschichte, die gemeinsam erfunden wird.
Wir wollen wirklich die potenziellen Ressourcen, die Menschen mit Demenz immer noch haben, wollen wir aktivieren und zum Wohlbefinden von ihnen und auch den Angehörigen herausbringen, indem wir auch sehr lustvoll Geschichten erfinden, die dann eben nicht nur für sie sind, sondern wo man auch der Gesellschaft zur Verfügung stellen kann und mit dem hoffentlich auch ein bisschen das defizitäre Bild verbessern oder verändern.
Sagt Sandra Oppikofer. Sie ist vom Zentrum für Gerontologie und sie leitet das neue Museumsprojekt.
Jetzt, wir sind ein universitäres Zentrum. Darum interessiert uns natürlich auch der wissenschaftliche Aspekt. Und wir begleiten das auch begleiten und schauen, welche Auswirkungen hat das sowohl auf die Erkrankten als auch auf die pflegenden Partner. Denn viele mit der Erkrankung ziehen sich zurück aus dem sozialen Raum und finden das schwierig, in einem normalen kulturellen Leben teilzuhaben.
Das Grüppli mit den Freiwilligen hat unterdessen einen Haufen Ideen für seine Geschichte und macht sich bereit, um wieder zurück ins Atelier zu laufen. Und auf dem Weg erzählen ein paar, warum dass sie bei diesem Projekt mitmachen.
Also ich bin gekommen, weil ich jetzt pensioniert bin und vorher mit Dementen gearbeitet habe. Da fand ich es wichtig, dass man die begleiten kann. Das ist das erste Mal für mich, dass ich so etwas mache.
Ich bin selber pensioniert und tue gerne etwas für andere, denen es vielleicht nicht so gut sind, die nicht so gesund sind. Und Kunst interessiert mich seit Jugend, sodass die Verbindung sich eigentlich von allein ergeht.
Und was haltet ihr von dieser bis jetzt doch ziemlich speziellen Bildbetrachtung?
Sehr erregend, sehr lebendig. Und die Frau Wilkinson macht es sehr gut, finde ich, inspiriert und es tut gut.
Zurück im Atelier gibt es dann ein Apéro oder ein Zvieri für alle. Und da bei der Einführung gibt es auch noch ein paar ganz praktische Ratschläge vom ehemaligen Kantonsarzt, dem Albert Wettstein. Zum Beispiel, was man muss machen, wenn jemand aufs WC muss.
Ganz wichtig, Sie dürfen nicht einfach sagen, kommen Sie wieder da rauf, da unten ins WC. Mit aber reingehen vor die Tür. Sie müssen warten, Sie müssen wissen, dass er wieder vergisst. Man verliert Leute auf dem WC.
Das sollte ganz sicher nicht passieren bei diesen Freiwilligen, die an diesem Nachmittag ausgebildet worden sind. Die 8 Frauen und 3 Männer, die machen jetzt noch einen Einsatzplan und dann sind sie parat, zum ersten Grüppli Menschen mit Demenz im Kunsthaus durch die neue Bildbetrachtung begleiten.
Cordelia Fankhauser. Aufgeweckte Kunstgeschichten. So heisst das Pilotprojekt im Zürcher Kunsthaus. Die besonderen Museumsführungen gibt es 4-mal im April und 4-mal im Mai und dann im Herbst wieder. Dafür anmelden kann man sich als Angehörige von einer Person mit Demenz im Zentrum für Gerontologie der Universität Zürich. Morgen gibt es wieder ein paar Sonnenstrahlen. Die Wetterprognose für die Region Hettergau, den Fluri von SRF Meteo.
Heute Nacht gehen die Temperaturen knapp an den Gefrierpunkt an. Morgen Vormittag haben wir dann wieder verbreitete Hochnebelfelder. Die lösen sich im Laufe des Tages aber relativ bald einmal auf. Dann zeigt sich den meisten Orten die Sonne. Es gibt einen recht sonnigen Tag, kann man sogar sagen. Es kommen relativ bald einmal dann aber dünne Wolken daher. Die verschmieren das Ganze dann ein bisschen. Am späteren Nachmittag werden die Wolken dann dicker. Es bleibt aber trocken. Es geht eine leichte Brise und trotzdem gibt es zwischen Tietig und Schaffhausen wieder so knapp 10 Grad. Zu Wald sind es etwa 8 Grad. Auf dem Mütterberg und auf dem Rande gibt es um die 5 Grad. Der Freitag ist der ganze Tag bewölkt. Die Sonne die zeigt sich praktisch nicht. Zeitenweise kann es auch mal ein bisschen regnen und es gibt noch so 6 bis maximal 8 Grad.
Und das sind nochmal Themen vom Tag in Übersicht. Wer etwa die Schweiz mit HIV ansteckt, könnte in Zukunft milder bestraft werden. Das Bundesgericht findet nämlich, dass eine HIV-Infektion dank dem medizinischen Fortschritt heute nicht mehr einem Todesurteil gleichkommt. Das Zürcher Obergericht muss darum einen Fall neu beurteilen, wo ein Mann seinen Partner mit HIV angesteckt hat. Die Zürcher Richter haben den Mann noch wegen schwerer Körperverletzung verurteilt. Die AIDS-Hilfe Schweiz, aber auch Angehörige von AIDS-Kranken begrüssen das Umdenken vom Bundesgericht. Die Flugüberwachung vom Flughafen Zürich und die vom Flughafen Genf sollen enger zusammenarbeiten. Skyguide will die beiden Zentren miteinander verbinden. So könnte in Zukunft etwa zur Nacht der ganze Luftraum nur von einem Standort aus überwacht werden. Dass man längerfristig alles nur noch von Dübendorf oder von Genf aus macht, das sei aber nicht geplant, versichert Skyguide. Der Bruno Sauter, Chef vom Amt für Wirtschaft und Arbeit, hat einen Verweis von seinem Vorgesetzten, dem Zürcher Regierungsrat Ernst Stocker, bekommen. Wie der Volkswirtschaftsrektor in einer Stellungnahme schreibt, sei das Vorgehen von Bruno Sauter nicht tolerierbar. Es ginge nicht, dass ein Amtschef einen Regierungsrat kritisiere. Der Bruno Sauter hat heute im Tagesanzeiger den Regierungsrat Martin Graf angegriffen, weil der sich im Intranet der kantonalen Verwaltung indirekt für die 1-zu-12-Initiative ausgesprochen hat. Das war das Regionaljournal Zürich-Schaffhausen an dem Mittwochabend. Unsere Sendungen gibt es auch als Podcast und im Internet auf srf.ch. Verantwortlich war Margit Meyer, am Mikrofon war Dorothea Simeon.
Eine Sendung von SRF 1. Mehr Informationen und Podcasts auf srf1.ch.